Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen an diesem Mittwoch. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Kurier Daily Podcast. Und wir beginnen heute mit dem Sport, denn ab 1. Mai dürfen die ersten Sportstätten wieder eröffnen. Das hat heute Vizekanzler Werner Kogler gesagt. Die Lockerung erfolgt aber mit Logik und Hausverstand. Das heißt Outdoor vor Indoor-Sportarten und Einzelsport vor Mannschaftssport oder gar Kampfsport. Auf gut Deutsch, Tennisplätze, Leichtathletikanlagen und Golfplätze, ja. Taekwondo-Studios eher nein. Und noch sind auch viele Fragen offen. Bei den Details sollen sich daher jetzt die Fachverbände einbringen. Etwa beim Tennis, ob man da überhaupt einen Netzangriff starten darf oder wer welche Bälle angreifen darf. Und denkt jetzt ja nichts Unanständiges. Laufen und Fahrradfahren waren ja bis jetzt schon erlaubt. Allerdings halten hier viele zu wenig Sicherheitsabstand ein.
Die Universitäten von Löwen und Eindhoven haben hier eine Studie gemacht, die hier auch entsprechende Distanzen umrechnen. Dann würden wir auf Empfehlungen kommen, die bei Schnellgehen auf 4 bis 5 Meter kommen würden und bei Schnelllaufen auf 10 Meter. Ich wollte es nur einmal erwähnen, das ist immerhin eine Studie von 2 Universitäten gemeinsam, damit wir uns das nicht nur jetzt sozusagen aus den Fingern lutschen.
Beim Fußball dagegen liegen volle Stadien in weiter Ferne und da sollten wir uns auch nicht zu viel Hoffnung machen. Allerdings, Kogler hat hier schon laut über Geisterspiele nachgedacht und die Bundesligisten dürfen jetzt schon in Kleingruppen wieder ihr Training starten. Damit könnte man die Saison heuer noch zu Ende spielen.
Was sind die Voraussetzungen dafür? Ja, dass es 11 plus 11 am Feld weitergeht oder 11 gegen 11, das ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Wir sehen aber schon, dass wir hier andere Vorschriften zusätzlich brauchen bei einem Spiel in der kürzestmöglichen Zeit. Das können sein 24 Stunden, ich denke maximal 48 Stunden, die entsprechenden Tests gemacht werden.
Allerdings, Kogler hat hier schon laut über Geisterspiele nachgedacht und die Bundesligisten dürfen jetzt schon in Kleingruppen wieder ihr Training starten. Damit könnte man die Saison heuer noch zu Ende spielen. Dennoch stellt sich hier schon die Frage nach einer Haftung, sollte es bei den Fußballern auch zu Corona-Fällen kommen. Was macht man dann? Weiter geschlossen, bis auf die Matura-Klassen, bleiben dagegen die Schulen. Aber auch hier kommt etwas Bewegung in die Sache. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser hat heute zum Beispiel vorgeschlagen, in gewissen Bezirken, die sehr wenig vom Coronavirus betroffen sind, die Schulen zu öffnen. Auch Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorski schlägt in die gleiche Kerbe. Er ist etwa dafür, dass die Schulen an einzelnen Tagen verteilt öffnen, sodass immer wieder Klassen abgehalten werden können. Und auch Martin Sprenger, er war ja bis vor kurzem Mitglied im Expertenbeirat des Gesundheitsministeriums, plädierte für eine Schulöffnung. Doch sind die Kinder und vor allem die kleinen Kinder nicht gerade die Überträger des Virus, weil vor allem sie die Abstandsregeln nicht einhalten können? Nicht unbedingt, sagt Sprenger im Ö1 Morgenjournal.
Also die Rolle von Kindern in Infektionsgeschehen ist nach wie vor unklar. Also wir haben das, also Studien gibt es da aus den Influenza-Epidemien, aber es ist nach wie vor unklar, welche Rolle sie haben. Natürlich sind auch Kinder Überträger, aber ihnen jetzt so die Rolle der Virenschleudern zukommen zu lassen, finde ich unfair, weil ja Kinder nicht in Après-Ski-Bars feiern, in Diskotheken gehen und auch an keinen Karnevalssitzungen teilnehmen. Also es gab so eine Übersichtsarbeit, die sich das jetzt vor kurzem angeschaut hat und die hat gemeint, dass Schulschließungen in China, Hongkong und Singapur wenig Einfluss auf das pandemische Geschehen hatten.
Wenn also der Einfluss wirklich so gering wäre, warum sind die Schulen da nicht schon längst offen? Der Bildungsexperte Stefan Hoppmann hat da eine ganz andere Ansicht. Ich habe ihn interviewt und was er rät, hören wir etwas später. Zuvor werfen wir aber noch einen Blick über den großen Teich in die USA. Schlechtes Management, katastrophale Entscheidungen, Vertuschung. Donald Trump hat bereits vor einer Woche vernichtende Kritik geübt. Nein, nicht an sich selbst, sondern an der WHO, der Weltgesundheitsorganisation und ihrer Rolle in der Corona-Krise. Die USA sind nämlich der wichtigste Finanzier der WHO. Und jetzt dreht ihnen Trump einfach den Geldhahn zu. Für mindestens 60 Tage.
One of the most dangerous and costly decisions from the WHO was its disastrous decision to oppose travel restrictions from China and other nations. They were very much opposed to what we did. Fortunately, I was not convinced and suspended travel from China saving untold numbers of lives. Thousands and thousands of people would have died.
Haben Sie es gehört? Trump wirft der WHO vor, für Tote verantwortlich zu sein. Wagen wir vielleicht mal einen Blick auf die Fakten. Wir wissen, China hat Covid-19 anfangs vertuscht. Und die WHO hat, vielleicht unbewusst, aber doch kräftig mitgeholfen. Denn sie ignorierte ein E-Mail aus Taiwan mit Fragen zu einer neuartigen Lungenkrankheit in Wuhan. Ende Dezember wohlgemerkt. Selbst am 14. Jänner meinte die WHO noch, es gebe beim neuartigen Coronavirus keine Beweise einer Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Chinas Regierung wusste da längst, wie ansteckend das Virus ist. Trotzdem ließ sie ihre Staatsbürger das chinesische Neujahr feiern und die schwärmten dann aus in alle Welt. Maßnahmen hat China erst am 23. Jänner getroffen. Da wurde bekanntlich Hubei abgeriegelt. Und die WHO? Bleiben wir freundlich. Sie blieb unparteiisch und lobt China seitdem für die, Zitat, Kooperation und Transparenz und die rasch getroffenen Maßnahmen. Reisebeschränkungen hat sie jedenfalls nicht empfohlen. Anders als die USA. Die verhängten bereits am 31. Jänner Einreiseverbote über Chinesen und China-Reisende. Also, hat Trump jetzt alles richtig gemacht? Nein, natürlich nicht. Er sucht fieberhaft einen Sündenbock. Er ignorierte bereits im Jänner seine Berater, als es den ersten Corona-Fall in den USA gab. Und er verharmloste das Virus bei öffentlichen Auftritten. Die US-Bundesstaaten reagierten daraufhin zaghaft mit laschen Ausgangsbeschränkungen. Trumps Pandemieberater, der Virologe Anthony Fauci, bestätigt, die USA haben zu spät reagiert. Viele Tote hätten verhindert werden können. Immerhin, in seinem Kampf gegen die WHO bekommt Trump zunehmend Mitstreiter. Australien, Japan und auch Indien zeigen sich irritiert über den China-freundlichen Kurs der UN-Organisation. Und die WHO, Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat vor einer Woche klar reagiert. Er verbietet sich jede Kritik und fordert Zusammenhalt.
The focus of all political parties should be to save their people. Please don't politicize this virus. It exploits the differences you have at the national level. If you want to be exploited, and if you want to have many more body bags, then you do it.
Natürlich hat Tedros recht, aber Selbstreflexion täte der WHO auch nicht schlecht. Kommen wir zurück nach Österreich und dazu den Schulen und der großen Frage, aufsperren oder nicht. Die einen sagen ja, die anderen sehen große Risiken. Was also tun? Am Telefon begrüße ich jetzt Stefan Hoppmann, er ist Bildungswissenschaftler an der Universität Wien. Schönen guten Tag, Herr Hoppmann.
Grüß Gott.
Ja, Herr Hoppmann, wann sollen denn die Schulen wieder aufsperren?
Wenn es nach mir ginge, bis zu den Sommerferien für den Regelbetrieb gar nicht. Nach dem, was man so hört, wird es ja ab Mitte Mai eine schrittweise Öffnung geben. Mhm. Das ist ein bisschen Risikospiel und das kommt sehr darauf an, wie es organisiert wird.
Die Matura-Vorbereitung, die ab 4. Mai startet, da werden die Maturantenklassen gebeten, in die Schulen zu kommen, um dann 2 Wochen später auch die Matura zu schreiben. Da könnte man ja sehen, ob das funktioniert, oder?
Nein, kann man natürlich nicht, weil Maturanten sind der letzte Jahrgang. Das können Sie überhaupt nicht vergleichen mit Kindern und Jugendlichen in der Volksschule oder in der Unterstufe, ganz zu schweigen vom Kindergarten. Mal abgesehen davon, dass man sinnvollerweise auch den Maturantinnen und Maturanten diese Situation besser ersparen würde.
Also Sie wären dafür, vor dem Sommer eigentlich gar nicht mehr aufzusperren, aber wenn jetzt die Diskussion jetzt langsam losgeht, zum Beispiel auch in Kärnten, wo der Landeshauptmann Peter Kaiser gemeint hat, vielleicht sollte man in Bezirken, wo es kaum Corona-Fälle gibt, mal einzelne Klassen aufsperren oder einzelne Schulen aufsperren, wäre das eine Möglichkeit, dass man sozusagen
Nein,
das räumlich beschränkt?
Ich halte von solchen standortgebundenen Lösungen in diesem Fall mal gar nichts. Weil standortgebundene Lösungen würden voraussetzen, dass Österreich in einem Ausmaß testen könnte und Fälle nachverfolgen könnte, dass man tatsächlich in diesem Sinne zuverlässige Aussagen machen kann, die sich auf einen kleineren Sozialraum beziehen. Mhm. Da sind wir weit von entfernt von einer solchen Testdichte der Daten, so dass das reine Spekulation ist, ob in einem Ort einfach noch nicht genügend getestet worden ist oder tatsächlich keine Fälle vorliegen.
Aber besteht dann nicht die Gefahr, dass benachteiligte Schüler aus bildungsferneren Schichten weiter zurückfallen als Schüler, die vielleicht einen besseren Heimunterricht haben?
Die Gefahr besteht im einen Setting wie im anderen Setting. Also diese Gefahr besteht, wenn die Schulen wieder öffnen. Diese Gefahr besteht, wenn die Schulen nicht wieder öffnen. Das ist eine ganz andere Frage. Man wird sich ziemlich genau überlegen müssen, eigentlich sollte man das, wie man nach den Sommerferien, wenn schrittweise wieder normaler Schulbetrieb möglich ist, gezielt viel, viel, viel mehr Ressourcen für denjenigen einsetzt, für die diese Unterbrechung einen bedeutsamen Nachteil bedeutet. Und das sind halt Kinder, die aus sozialen, kulturellen oder anderen Gründen mehr Probleme mit der Schule haben als andere. Ich befürchte nur, dass diese Bereitschaft, Ressourcen gezielt umzuverteilen, sodass vorzugsweise diesen Kindern geholfen wird, mit dem Abklingen des Virus nachlassen wird.
Mhm. Da müsste man also mehr Ressourcen reinstecken. Jetzt gibt es auch diverse Initiativen, dass zum Beispiel auch Schüler von der Stadt Wien Laptops bekommen oder von anderen Organisationen. Wäre das eine Möglichkeit, dass man einfach die benachteiligten Schüler mit besserer Technik ausstattet?
Nein. Die ganze Diskussion ist ein bisschen verrückt. Das Problem ist nicht ausschließlich oder nur primär die technische Ausstattung. Schön, wenn alle einen guten Internetzugang haben. Mhm. Aber das Lernen online, das Lernen alleine, erfordert ganz andere Arbeitsbedingungen, ganz andere Lernvoraussetzungen, ganz andere Fähigkeiten im Umgang mit Informationen, die dieser Art verarbeitet wird, als man regelmäßig voraussetzen darf. Also es gibt ziemlich viel Forschung, dass Online-Lernen, selbst wenn alle technischen Voraussetzungen gegeben sind, einen klaren Nachteil für bestimmte Zielgruppen bedeutet, die einfach davon abhängig sind, zusammen mit anderen unter Leitung einer Lehrkraft zu lernen.
Die Deutsche Wissenschaftsakademie Leopoldina hat ja gefordert, dass man schon die Schulen wieder aufsperrt, allerdings, dass man dazu die Klassen teilt. Das heißt, dass man weniger Schüler in eine Klasse setzt, um die besser unterrichten zu können, damit sie Abstand halten können. Was würde das mit einer Klasse machen, wenn sie auf einmal jetzt aufgeteilt werden würde?
Ach, die Leopoldina hat ja zu Recht jetzt auch schon in der Öffentlichkeit in Deutschland ziemlich viel Kritik erfahren. Das Ganze sind Vorschläge von Leuten, die mit der Normalität des Schulbetriebes wenig bis gar nichts zu tun haben. Das hat einen Haufen Probleme. Also es geht damit los, ja, die soziale Teilung oder die Teilung der Klasse. Das setzt sich fort damit, dass sie Kinder bis zu einem bestimmten Alter kaum dazu bringen können, unter Pathogenen, also unter Abstandsvorschriften mit Gesichtsschutzmasken brav Unterricht abzuwickeln. Das setzt sich fort damit, dass die wenigsten Schulen räumlich so eingerichtet sind, weder in Deutschland noch bei uns, dass sie mit einer Zweiteilung der Klasse auskämen. Das heißt, sie bräuchten ziemlich viel Lehrerpersonal, um diesen zerlegten Klassen, diesen kleinen Klassen Unterricht angedeihen lassen zu können. Und sie bräuchten ziemlich viel Raumkapazität, um das lösen zu können. Sie brauchten sehr viel Buskapazität für all die Fahrschüler, um das lösen zu können. Der ganze Vorschlag ist von vorne bis hinten ohne jede Rücksichtnahme auf die Realitäten im Schulbetrieb gemacht worden.
Und da ist ja auch die Frage, ob man überhaupt genug Lehrer findet. Nämlich, es gibt ja auch wahrscheinlich bei den Lehrern einige, die vielleicht auch schon Risikogruppen fallen, oder?
Ja, aber ganz sicher. Also es gibt da sehr unterschiedliche Schätzungen. Weil die eine Zahl, die man relativ leicht feststellen kann, ist, wie viele Lehrer jenseits der 60 sind oder jenseits der 50. Wir haben einen relativ alten Lehrerstab. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch unter Lehrpersonen ganz, ganz viele Menschen mit Vorerkrankungen. Man darf dabei auch noch was anderes nicht übersehen. Alle diese Kinder und auch diese Lehrkräfte haben ein Zuhause. Also selbst wenn die Kinder selber keine Risikogruppe darstellen, was nicht ganz richtig ist, auch für sie kann diese Krankheit üble Folgen haben. Aber selbst wenn sie statistisch gesehen weniger Gefahren haben als andere, wenn sie den Virus nach Hause tragen, treffen sie möglicherweise auf Eltern oder andere, die zur Risikogruppe gehören. Und das ist eine Diskussion, die bisher völlig fehlt. Was machen wir denn mit all den Kindern, die praktisch aus solchen Haushalten kommen? Sollen die auch pflichtgemäß zur Schule?
Also da musste man noch eine Lösung finden, ne?
Naja, wenn man keine Lösung findet, nimmt man billigend in Kauf, dass die betroffenen Angehörigen, die betroffenen Kinder, die betroffenen Eltern die zu Risikogruppen gehören, extra Gefahren ausgesetzt werden. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Bruder, eine Schwester mit starker Diabetes. Stellen Sie sich vor, Sie haben Papa mit Herzinfarktgeschichte. Stellen Sie sich vor, also ich könnte das jetzt beliebig fortsetzen.
Ja.
Und die Leute gucken immer nur darauf, dass die Kinder ordentlich in der Schule sitzen. Aber die müssen ja auch zur Schule kommen und von der Schule wieder nach Hause kommen. Die Vorstellung, dass man das machen kann, ohne dass man dadurch ein erhöhtes Übertragungsrisiko für die betroffenen Familien erzeugt, ist völlig absurd.
Mhm.
Und das Wichtige ist jetzt einfach mal den Unterschied zu machen. Das eine ist, Handel und Gewerbe wieder zu öffnen, damit Österreich und wir alle nicht bankrott gehen. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Bei der Schule, die brauchen wir nicht zwingend erforderlich vor dem Sommer wieder öffnen. Wir reden da über etwa 3% der gesammelten Schulzeit einer Schülerin, eines Schülers. Das ist ohne weiteres zu verschmerzen, es bis zum Sommer auf einem freiwilligen Betrieb zu belassen.
Okay, was passiert denn mit den Noten dann? Weil wenn die Schulen jetzt geschlossen bleiben, wie schließt man das Schuljahr dann ab als Schüler?
Das ist doch kein Problem. Ich meine, bevor das Schuljahr abgebrochen wurde, war es ja schon zu mehr als 2/3 abgelaufen. Es gibt ja genügend Vorleistungen und man kann das ja auch so handhaben, wie das übrigens in vielen Ländern inzwischen gehandhabt wird, dass man schlicht und einfach zum Beispiel sitzen bleiben für das laufende Jahr aussetzt. Es ist ohnehin eine unsinnige Maßnahme, aber man könnte den Anlass ergreifen und darauf verzichten und sagen, dann schauen wir mal im neuen Schuljahr, wie das läuft.
Mhm. Wie schaut es denn aus mit den Abschlussklassen? Also Schüler, die von der einen Schulstufe zum Sprung auf die nächste stehen, wie macht man das?
Das ist ja im Prinzip für die Schulabgänger in der Regel schon anhand des Halbjahreszeugnisses vorläufig geklärt. Also da besteht eigentlich gar nicht so ein großer Klärungsbedarf, wie getan wird.
Mhm.
Denn nur ist es ja normalerweise die Regelung so, dass die vorläufige Entscheidung durch das Endzeugnis nochmal bestätigt werden muss.
Bestätigt wird, ja.
Mhm. Und das sollte ja nun kein Problem sein, da entsprechende Bescheinigungen auszustellen. Nochmal, es macht keinen Sinn, unter solchen Ausnahmezuständen die Übergänge zu erschweren oder zu verkomplizieren. Die Kinder bewältigen gerade und die Jugendlichen eine der größten Lernaufgaben, die einem Menschen gestellt werden können. Dann sollten wir mal froh sein, wenn wir sie einigermaßen psychisch wohlbehalten über diese Schwelle hinwegtragen können und danach ganz langsam herausfinden können, wie die neue Normalität aussieht.
Herr Hauptmann, der Sommer steht vor der Tür und da ist jetzt schon noch auch die Frage, wie geht's denn weiter mit der Betreuung der Kinder, weil jetzt sind sehr viele Eltern zu Hause, machen Homeoffice, müssen teilweise da sehr viel leisten. Sollte man die Schulen im Sommer nicht trotzdem in irgendeiner Form öffnen?
Na, es müsste jetzt Notdienst geben, es muss auch den ganzen Sommer über Dienste geben. Das ist überhaupt keine Frage. Natürlich müssen wir den Eltern, die beruflich gefordert sind, die anderweitig gefordert sind, sodass sich nicht um die Kinder zeitweise kümmern können. Natürlich muss es für die vernünftige öffentliche Angebote geben. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich finde es auch keine schlechte Idee, wenn das zum Teil auch da, wo es gewünschtes Lernangebot beinhaltet.
Mhm. Wenn wir dann ein bisschen in den Herbst blicken, dann wissen wir ja auch noch nicht, ob dann die Corona-Krise ganz vorbei ist. Aber sind Sie trotzdem für ein schrittweise Wiederaufmachen, dass man mit ein paar Klassen mal beginnt?
Ganz vorbei wird es im Herbst auch nicht sein.
Mhm.
Aber wir alle hoffen mal, dass es bis dahin eine Medikation gibt, die es erlaubt, die Risiken für die Risikogruppen deutlich abzusenken. Das wäre jedenfalls das Wünschenswerte. Und so intensiv wie international daran gearbeitet wird, denke ich schon, dass diese 3-4 Monate, die uns das Zeit gibt, eine reelle Chance beinhalten, dass wir bis dahin das Risiko für Risikogruppen deutlich minimieren können.
Mhm.
Dann kann Schule trotzdem nicht gleich so tun, als wäre nichts passiert. Das ist trotz allem eine gravierende, eine traumatisierende Erfahrung für viele Kinder und Jugendliche. Dann muss man erst einmal sozusagen behutsam wieder Vertrauen, Lernklima, Schulklima aufbauen, ehe der Betrieb wieder einigermaßen in normalen Bahnen verlaufen kann. Vielleicht könnten wir aber auch was draus lernen und eben gar nicht zurückkehren zu dem, was vorher war, ohne was dazu zu gewinnen. Vielleicht könnten wir bei dieser Geschichte ja lernen, dass der ganze einseitige Fokus auf Leistung, 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 die letzten Jahre so wahnsinnig geprägt hat, völlig falsch ist. Mhm. Dass es gerade in Krisenzeiten in Gesellschaften auf ganz andere Tugenden ankommt, wie die Fähigkeit zur Gemeinschaft, die Fähigkeit zur Rücksichtnahme, die Fähigkeit, einander zu unterstützen und ähnliche Dinge. Vielleicht könnten wir ja aus der Corona-Krise lernen, dass in der Schule Kultivieren und der Umgang miteinander viel wichtiger sind, als bloß auf Schulleistungen zu gucken.
Herr Hauptmann, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und passen Sie gut auf sich auf.
Zum Abschluss gehen wir nochmal zurück nach Wien. Hier hat Bürgermeister Michael Ludwig angekündigt, die Wahlen im Herbst durchführen zu wollen.
Für mich ist der letztmögliche Wahltermin der geeignete, das ist der 11. Oktober. Wenn es aus welchen Gründen auch immer notwendig sein sollte, darüber zu diskutieren, dass es absolut nicht möglich ist, weil der Coronavirus uns so in den Bann hält, dass ein Wahlvorgang nicht möglich ist, dann muss man das neu diskutieren. Das zeichnet sich aber nicht ab. Und wir haben jetzt gerade auch in Südkorea gesehen, dass es durchaus möglich ist, einen Wahlgang durchzuführen unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen. Also es müsste schon sehr, sehr gute Gründe geben, warum man von diesem Wahltermin 11. Oktober abweicht.
Hoffen wir mal, dass Wien am 11. Oktober wirklich wählen kann. Das würde nämlich bedeuten, dass das Virus einigermaßen unter Kontrolle gebracht ist. Wien ruft, Vienna calling.
Stella liegt in Tokio, Männer fragen sie nach Feuer, nach dem anderen sowieso. Sugar Crisp, ich sehr vermisst dein Bein und dein Gesicht. Du kannst auf mich verzichten, nur auf Luxus nicht. Womit spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da? Ob in Tucson, Arizona, Toronto, Canada. Wien, ne Wien, du kennst mich, ab kannst mich dann. Du kennst mich, ne Wien, du nur allein. Wohin sind